So, wir sind aufgedreht. Wunderbar, danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen beim Kepler-Salon heute Abend bei einem, wie ich glaube, sehr, sehr interessanten Thema. Es geht heute bei uns um Kreativität. Erlauben Sie mir aber vorher noch ein paar Sachen zu sagen. Nämlich, es gibt, falls Sie sehr dürstet, die Möglichkeit, hinten beim Buffet an der Bar noch ein Getränk zu holen bei der Gastronomie Kenzel. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir hier hinten am Tisch ein Gästebuch liegen haben. Falls Sie sich hier eintragen möchten, bitte sehr, tun Sie sich keinen Zwang an, machen Sie das. Ich freue mich, dass heute wieder das Bildungs-TV hier ist bei uns und den Abend aufzeichnet. Wie Sie wissen, finden Sie ja nicht nur im Bildungs-TV, sondern auch auf der Kepler-Salon-Webseite www.kepler-salon.at die Aufnahmen des Kepler-Salons. Deshalb darf ich Sie auch daran erinnern, wenn Sie eine Frage haben im Anschluss an unseren Vortrag und die Diskussion, bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon bekommen haben, sonst ist das nicht auf der Aufnahme drauf. Was Sie fragen, das brauchen wir aber. Wie gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin der Klaus Buttinger, Redakteur bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und mein Gast ist heute Werner Pfeffer. Er weiß so ziemlich alles über Kreativität. Glaube ich, Sie kennen ihn als Linzer oder auch aus dem Umland. Daher, dass er die visualisierte Linzer Klangwolke Herzfluss 2008 war das, realisiert hat. Werner Pfeffer begleitet namhafte Unternehmen bei innovativen, bei kreativen Prozessen und unterrichtet außerdem Creative Process Leadership an der LIMAG Austrian Business School in Linz. Er war außerdem, das ist natürlich im Kepler Salon immer gut, auch Linz 09 als strategischer Berater und Teilnehmer und Künstler dabei, nämlich bei der recht erfolgreichen Ausstellung Höhenrausch. Ja, und damit geht's schon fast los, denn Kreativität, meine Damen und Herren, ist ganz sicher etwas, das uns in den nächsten Jahren noch viel stärker begleiten wird als bisher. Und damit, Werner, liegt der Ball bei dir.
Danke. Schönen guten Abend. Ich bin nur dabei, mich irgendwie einzuwohnen in den Sessel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sitzen soll, aber es wird sich wahrscheinlich noch ergeben. Ich habe einen Soundjoker mitgebracht zu Beginn, der dauert 1 Minute 36, ein Hörbild, eine Originalaufnahme. Und ich bitte Sie, sich folgende Fragen zu überlegen. Ich werde dann einsammeln. Erstens, in welchem Land ist das? Zu welcher Jahreszeit? Zu welcher Tageszeit? Wie viele Menschen sind dort? Und wie sieht es dort aus? So, welche Ideen gibt es? In welchem Land war das? In der Türkei. Ich schreibe das einfach einmal mit. Ja. In Marokko. Bitte? In einer Moschee. In welchem Land? Nein, noch nicht. Es gibt, wir haben zwei. Gibt es nur irgendeine Idee, wo das sein könnte? Bitte? Im Jemen? In Israel? In Indien? Okay. Bitte? Ägypten gibt es noch, ja. Zu welcher Jahreszeit war das? Oh, ist Ostern eine Jahreszeit? Okay. Frühling, ja. Frühling, wer sagt Sommer? Sommer? Wer sagt zwar? Herbst und Winter. Nein, es gibt nur einen. Sie müssen sich entscheiden. Herbst, okay. Gut, dann haben wir alle. Zu welcher Tageszeit? Bitte? Also, Vormittag, 17 Uhr. 15 Uhr.
Mittag war.
Mittag.
Abends am Abend.
Abends?
Am Abend, ja.
Abend, okay. 7 Uhr früh, okay. Wie viele Leute sind da ungefähr gewesen? 100. Bitte? 500? Wie viele sind viele? 4. Ach so, 1000. Okay, 100, 500, 1000.
Zum ersten, zum zweiten.
Bitte? 15. 15. Und wie sieht es dort aus? Was, wo war das? Wie sieht die Umgebung dort aus? Staubig, ja. Ein Bazar. Ein Teesalon, ja. Eine Rennstrecke.
Belebter Platz.
Ein belebter Platz.
Vorplatz einer Moschee.
Vorplatz einer Moschee und eine Halle. Okay. Bitte wer? Tempelberg, ja. Okay. Okay, jetzt könnten wir noch, nachdem ihr alle so gut drauf seid, vielleicht noch schnell das Spiel machen, auf was wir uns einigen, aber ich glaube, das sparen wir uns. Ich sage Ihnen, wo es war. Es war in Marokko, es war im Winter, es war 17 Uhr, es waren 100 Leute dort und es ist staubig gewesen, ein belebter Platz und ein Teesalon. Das heißt, und damit bin ich beim Titel meines dieses heutigen Abends, die Gruppe weiß alles. Jetzt gibt es aus dem heraus zwei Dinge zu bedenken. Nämlich erstens, weiß alles heißt, wir brauchen Menschen, die sich die Zeit nehmen, die Neugierde haben und die auch die Persönlichkeit haben, sich dafür zu interessieren, wer was wissen könnte. Also welche Antwort von Menschen einer Gruppe für eine Frage bedeutend sein könnten. Dazu gibt es ja Einrichtungen in unserer Gesellschaft, das sind die Teamleiter, die Chefs, die Direktoren oder auch die Generaldirektoren, die sich für meine Begriffe darum kümmern müssten, wenn wir davon ausgehen, dass die Gruppe alles weiß. Um zu sagen, okay, wenn wir diese Fragestellung haben, dann nehmen wir in diesem Fall die Antwort von dieser Dame oder von dem Herrn. Und die zweite Geschichte ist jetzt noch, also jetzt waren wir bei der Gruppe weiß alles, welche Gruppe gibt es? Das heißt, es kann sein, es ist die Familie, es kann sein das Haus, also die Bewohner eines Hauses, das kann ein Team sein, das kann eine Abteilung sein, das kann eine Firma sein, das kann bis zu einer Stadt gehen. Und das Wesentliche für meine Begriffe ist, dass man auch immer versucht, alle hereinzuholen. Das heißt also in der Familie, alle, sei es bei irgendeinem Beratschlagen, bei irgendeiner Lösungsfindung, alle hereinzuholen, genauso wie bei einem Team bis zu einer Stadt. Warum? Ich behaupte, dass Kreativität vor allem am Rande des Gesellschaftlichen stattfindet. In der Mitte wird verwaltet, da geht es darum, Bestände aufrecht zu erhalten oder zu vermehren, aber wirkliche Kreativität findet am Rande statt, sowohl örtlich als auch gesellschaftlich. Also dort, wo es ums Überleben geht, wo es darum geht, Strategien zu finden. Also das geht auch dann in Firmen auch darum, die Leute alle hereinzuholen. Okay, jetzt habe ich drei Begriffe genannt und ich komme jetzt zum zweiten von drei Teilen. Zum Begriff Kreativität, der auch da drinnen ist. Es gibt für mich für heute Abend drei Grundbegriffe, die ich hereinholen möchte. Ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr 40 Jahren mit Kreativität. Da gibt es wahrscheinlich einige unter Ihnen, die das auch so lange tun. Mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, wie ich mir überlegt habe, ich habe morgen eine Prüfung, ich weiß nicht alles. Also war die Frage, wie komme ich durch, was mache ich? Das heißt, das Erste, was ich Sie einlade, ist, wenn Sie in kreativen Diskussionen wo sind, verlangen Sie von den Menschen, dass sie den Begriff definieren sollen. Weil es wird immer sehr viel über Kreativität geredet und das ist sowas, was man nicht genau weiß, was das ist. Ich definiere es für mich als Werkzeug zur Beantwortung von Fragen. Das heißt, kreativ können Sie nur dann sein oder einen kreativen Prozess können Sie nur dann beginnen, wenn Sie eine Frage haben. Damit bin ich aus diesem Bereich draußen. Kreativität ist ein schönes Bild malen oder vielleicht ein schönes Gedicht schreiben oder vielleicht ein schönes Blumengesteck zusammenfügen. Also Kreativität ist Werkzeug zur Beantwortung von Fragen. Ich habe damals begonnen, mir zu überlegen, wie ich bei so Prüfungen durchgekommen bin und bin dann auf verschiedene Lösungen gekommen und das hat wirklich recht gut funktioniert. Und wenn ich mir dann all das angeschaut habe, was ich in diesen 40 Jahren darüber gelernt habe, dann ist vor eineinhalb Jahren ein Buch daraus herausgekommen, das ich geschrieben habe. Und in diesem Buch ist ein Lösungsheft drin. Da gibt es eine Methode, die Sonja Holm und ich entwickelt haben. Und 48 Karten, die zur Neugierde einladen. Und eine dieser Karten ist die Kreativitätspyramide. Und da gibt es wesentlich drei Punkte. Die wichtigste Voraussetzung, um kreativ sein zu können, ist für mich das Ich. Das beginnt damit, Kontakt zu sich selbst zu haben. Oder auch, wie man so schön sagt, sich selbst zu spüren. Der zweite Punkt ist, eine Grundhaltung für sich selbst zu definieren. Das hat auch etwas mit dem ersten Punkt zu tun. Das heißt, Grundhaltung ist für mich etwas, wo ich sage, womit kann die Welt rechnen bei mir? Oder was können Leute von mir erwarten, wenn ich auf sie zugehe? Und ich habe lange nachgedacht und für mich gibt es den Begriff Miteinander. Also meine Grundhaltung ist Miteinander. Das heißt, alles, was ich versuche zu entwickeln, ob es für Unternehmen ist, ob es im künstlerischen Bereich ist, ob es im Freundeskreis ist, geht immer in eine Richtung, nämlich zum Miteinander. Also alles in einer Form zu entwerfen, wo die Möglichkeit einer Begegnung, eines sich miteinander Unterhaltens besteht. Der dritte Punkt bei diesem Ich, also wir haben gehabt Kontakt zu sich selbst, wir haben die Grundhaltung, der dritte Punkt ist Mut. Wozu, glauben Sie, braucht man Mut, wenn man kreativ sein will? Entscheidungen zu treffen, ja. Durchzuführen, genau, ja. Durchzusetzen, ja. Bitte? Mut zu Veränderungen, ja. Gegenwind auszuhalten, genau, ja. Schon sehr viel da, ja. Also zum einen geht es einmal darum, sich den Mut zu haben, sich die Fragen zu stellen, von denen man glaubt, wenn man jetzt eine Frage beantworten will oder wenn man eine Lösung für ein Problem herbeiführen will, dass man einmal grundsätzlich sagt, die Fragen, die ich mir stelle und denen ich nachgehen will, die sind okay, das passt so. Den Weg zu gehen, sich nicht abbringen zu lassen, Gegenwind auszuhalten, also alles, was da war, bis am Schluss auch das Ergebnis zu präsentieren. Also wenn der Chef sagt, ich brauche das bis morgen und Sie gehen dann morgen zum Chef oder zu irgendjemandem anderen und sagen, das ist mein Ergebnis, dann auch den Mut zu haben, dazu zu stehen und nicht zu sagen, das ist mein Ergebnis und wenn es Ihnen nicht passt, ich kann mir was anderes überlegen, mir fällt sicher was ein. Und der vierte Punkt auf diesem Weg ist Intuition. Das ist ein bisschen ein komischer Begriff vielleicht, aber Sie werden wahrscheinlich das wissen, dass Sie auf dem Weg zu einer Lösung, zu einer Antwort, wenn Sie also einen kreativen Prozess durchlaufen, gibt es immer wieder so Abzweigungen. Das heißt, Sie müssen manchmal entscheiden, gehe ich jetzt dieser Lösungsrichtung nach oder gehe ich eher diesen Themen mehr nach? Und da gibt es manchmal Situationen, da ist es nicht möglich, dass man so viele Fakten zur Verfügung hat, dass man das mit dem Kopf entscheiden kann. Also braucht man sowas wie Intuition. Das kann man auch lernen, dass man sagt, gefühlsmäßig, das ist sowas wie einen kleinen Finger oder sowas haben, ja, das Spüren. Okay, das war Kreativität, hat als einen Eckpfeiler das Ich. Kontakt zu sich selbst, Grundhaltung, Mut und Intuition. Zweiter wesentlicher Punkt ist neugierig sein. Wieso ist neugierig zu sein hilfreich, wenn ich kreativ sein will? Was glauben Sie? Okay, das heißt, man braucht, hast du sowas wie irgendwelche Grundfakten, Grundwissen oder sowas oder sowas, ja? Fragen zu stellen zum Beispiel, genau. Warum stelle ich Fragen? Was ist das ja? Okay.
Das ist ein redundantes System, ja?
Genau. Was könnte dann der Effekt sein, wenn ich also Fragen stelle? Dass ich gescheiter werde, dass ich einfach Antworten kriege. Genau. Genau. Also ich gehe davon aus, dass für jedes Gebiet, für das wir uns interessieren, legen wir im Kopf eine Denkinsel an. Das heißt, je mehr Denkinseln Sie haben, umso mehr Möglichkeiten haben Sie dann, wenn Sie eine Frage beantworten und zu diesem Zeitpunkt dort sind, dass Sie Verknüpfungen herstellen oder Additionen herstellen. Mal schauen, dass ich dort eine Verwicklung habe. Beginnen Sie, die zu verbinden. Und je mehr Sie haben, umso bunter wird das Ergebnis. Und der dritte wesentliche Teil, um kreativ zu sein, ist Zeit. Wieso ist Zeit so wichtig? Es muss was entstehen, genau, es muss arbeiten. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, das wir haben, nicht? Dass niemand Zeit hat. Dass es in Firmen immer wieder heißt, ich brauche eine gute Idee, es ist 10, kann ich die um 14 Uhr haben, bitte. Und normalerweise sind wir gewohnt, dass wir sagen, ja, eigentlich müssten wir sagen, 14 Uhr ist super, aber in 2 Wochen, weil normalerweise dauert das so lange, ja. Jetzt stelle ich eine andere Frage. Wann fällt Ihnen eigentlich etwas ein? Ein bisschen Adrenalin schadet nicht. Aha. Entschuldige, ganz kurz nur. Ich gehe nochmal dem nach. Das heißt, ist das dann sowas wie Stress ist toll oder ein bisschen Stress ist toll? Okay, ja. Ja, und wenn ich noch nichts habe, was ich entscheiden soll, dann ist es ein bisschen schwierig, wenn ich zu Entscheidungen gezwungen bin. Ne? Okay, also in der Badewanne, ja, beim Sport, beim Zähneputzen, beim Zugfahren, im Bett, bitte? Beim Spazierengehen, im Gespräch mit anderen, in der Früh beim Aufstehen. Ich finde es irre toll, wir haben ein Wirtschaftssystem, das dahingehend funktioniert, dass wir bezahlt werden.
Ich wollte schon sagen in der Arbeit, aber das war jetzt ein bisschen defetistisch gewesen.
Also es ist, ich stelle die Frage öfter und es hat bis jetzt einer sich mutig genug gefühlt zu sagen am Schreibtisch. Ja. Also das Tolle ist wirklich, dass wir ein System haben, wo wir bezahlt werden dafür, dass wir in der Arbeit etwas tun, aber die wirklich produktiven, kreativen Gedanken kommen außerhalb der Arbeitszeit und dafür kriegen wir nichts bezahlt. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass alles, was Sie genannt haben, also in der Badewanne, beim Laufen, beim Sport, beim Zähneputzen, beim Aufstehen, dass das alles Situationen sind, wo Sie nicht nachdenken müssen. Also man darf ja baden gehen oder man darf, es gibt auch Leute, die denen fällt beim Pinkeln gehen was ein. Ja, das sind also Situationen, da darf man das tun. Ja, man darf, wenn man vielleicht ins Kino geht, möglicherweise nicht zu sehr auf den Film achten, sondern muss vielleicht etwas zu sehr doch beim Projekt bleiben, an dem man überlegt, weil man ja in der nächsten Zeit das abgeben muss. Ja. Und das Interessante, was Sie gesagt haben, mit in der Früh beim Aufstehen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man in der Früh aufsteht und sagt man, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt habe ich die Idee. Ja. Das ist das Ende eines Prozesses. Es ist nicht so, dass man sich am Abend überlegt, morgen in der Früh fällt mir was ein, sondern das geht einen längeren Weg. Ja. Und wissenschaftlich gesehen heißt es, dass der Geist Sackgassen ausscheidet während des Schlafes. Das heißt also, auch hierfür braucht man Zeit. Ja. Auch um zu sagen, ich arbeite heute nicht, sondern nicht geschlafen und möglicherweise habe ich dann morgen die Lösung. Ja. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn ich irgendein Problem gewälzt habe, hat sie gesagt, schlaf einmal drüber, das kennt sie wahrscheinlich auch alle. Nicht? Also es gibt sowas wie viel Wissen über so kreative Prozesse, die in unserer Bevölkerung auch wirklich da sind. Nicht?
Ja, die Musen wissen
nur
nach, also
die Musen küssen in der Nacht, das finde ich schön. Das ist auch eine schöne Anleitung, um kreativ zu sein, oder? Das finde ich sehr fein. Okay, das heißt, Zeit ist also ein ganz wesentlicher Faktor und ich denke, dass das, es ist ja heute modern, Stress zu haben, es ist modern, keine Zeit zu haben, aber ich glaube, dass wir wirklich manche Fragen vor uns haben, für die wir uns Zeit nehmen sollten, darüber nachzudenken und darauf Antworten zu finden, wo wir einfach viel mehr Leute vielleicht einbinden sollten. Jetzt komme ich zum dritten Teil. Bin ich zu schnell unterwegs? Ich bin schon fast fertig.
Ja, doch, da waren wir schon. Na?
Beim dritten Teil?
Ja, nein. Nein, du bist nicht zu schnell.
Okay. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie komme ich dazu, zu diesem Ich, zu dieser Neugier und zu dieser Zeit. Und ich bin im Moment am Überlegen. Ich bin eingeladen, im September im Rahmen des Brucknerfestes ein Projekt zu machen. Und ich habe mir da irgendwie ganz große Gedanken gemacht, habe mir immer gedacht, das muss irgendwie ganz toll sein und das muss irgendwie ganz ganz wahnsinnig sein. Und bin dann dorthin gekommen, dass ich mir gedacht habe, warum soll das nicht darum gehen, worüber ich gerade nachdenke. Und ich denke gerade darüber nach, dass wir drei Bereiche brauchen, um ein, sage ich mal, feines Leben zu führen. Da gibt es den Bereich der Realität, gibt es die Stille und die Feuerstelle. Der Bereich der Realität, das ist das Nebeneinander. Das ist das, was draußen ist. Das heißt also der Job, die Firma, Mobilität, die Stadt, das Haus, in dem wir wohnen, die Umgebung. Die Stille, das ist Ruhe, das ist Nachdenken, das ist Meditieren, das ist Schlafen. Und Feuerstelle ist das, was wir uns wahrscheinlich alle darunter vorstellen, vom Bild her, also so Menschen, die rund um eine Feuerstelle sitzen. Das ist das, was wir uns vorstellen. Ja, da sitzen Menschen, das kann sein die Familie, Freunde, es ist ein geschlossener Kreis, es gibt Rituale, es gibt Geschichten erzählen, es gibt Zuhören, Nachfragen, sich ernst nehmen, Gäste sind willkommen. Es gibt sowas wie Sicherheit und wie Schutz. Das kann sein beim Frühstück, dass man sowas macht. Das kann sein, dass man eine Feuerstelle definiert beim Abendessen, wo man vielleicht nach dem Essen noch gemeinsam sitzt und sich unterhält und zuhört. Das ist aber auch möglich, Sitzungen, also diese Schurfixe und wie sie alle heißen, Sitzungen auch als Feuerstellen zu definieren. Und für Für mich schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, die Gruppe weiß alles. Ja. Ich habe jetzt drei Bereiche, wo ich drei bestimmte Gruppen definieren kann. Ich habe also die Gruppe der Firma, also alles, was jetzt mein Team betrifft, die Abteilung betrifft oder das Unternehmen selbst oder sogar bis zur Stadt hin. Ich habe bei der Feuerstelle die Familie, die Freunde, die Gäste und bei mir selbst, da brauche ich auch jemanden, nämlich sozusagen meinen Chef, das kann ja auch ich sein, das heißt jemand, der mir zuhört, der mich ernst nimmt, der auf mich eingeht und der vielleicht nachfragt. Und damit hat sich der Kreis geschlossen.
Sehr schön, danke Werner für diesen Überblick. Und jetzt reden wir drüber. Es sind zwei Damen mit Mikrofonen unterwegs. Bitte, wer mag das Eis brechen? Wer hat eine Frage, wer hat eine Anregung? Wer hat ein Geschichtchen zu erzählen? Sonst muss ich fragen, ich sage es Ihnen gleich. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich eine Zeitausgleich nehme für meinen nächsten Schlaf, aber das muss ich mit der Firma, glaube ich, noch besprechen, aber mir geht es ja tatsächlich auch so, dass mir vieles einfällt, bevor ich einschlafe. Deswegen liegt bei mir ein kleiner Block und ein Bleistift am Nachtkastel, weil da kommen oft Ideen, mit denen ich mich nicht mehr beschäftige am Abend und am nächsten Tag sind sie scheiße. Aber manchmal ist wirklich eine gute Idee, ist eine gute Problemlösung dabei, die mir so im Wachzustand nicht eingefallen wäre.
Oder auch Formulierungen sind
ja,
auch Formulierungen, manchmal.
Ja, ja. Ne? Sucht man Journalist ja zuweilen. Ne?
Manchmal.
Ne? Was ist das, wenn man da kurz vorm Einschlafen noch einen Geistesblitz hat? Ist das die Muse, die mich küsst noch vor dem Schlafengehen?
Ja, vielleicht ist es auch dieses Auslassen, dieses jetzt sich hinlegen dürfen, jetzt einmal irgendwie alles auslassen zu dürfen.
Tiere gerade sein lassen.
Genau. Vielleicht irgendwie so die Maschinen runterfahren ganz langsam, dann bleibt das eine oder andere hängen oder kommt vielleicht raus.
Ja, ich habe gehört, dass unser Gehirn, das ist gesagt mit den Inseln, dass es Inseln gibt, die permanent kreative Ideen haben und feuern und die sozusagen in die Menge der Synapsen Spalten werfen. Und auf der anderen Seite gibt es Inseln, die den Kontrollzwang erfüllen, die kontrollieren, verwerten, alles überprüfen, ob denn das jetzt gescheit ist, was da ist. Nicht? Und dann kommt meistens nicht viel raus, weil durch die Kontrolle kommt kaum jemand. Keiner von den Gedanken. Und ich habe mal gehört, dass sie diese Kontrollinstanzen im Kopf einfach ein paar Sekunden früher ausschalten, vom Schlafen gehen als die Kreativzentren. Kann das sein?
Könnte sein, ja. Ich glaube einfach, das war so ein Stück, das Thema auch der Klangwolke, dass es eine Institution gibt, die wir in uns tragen, auf die wir uns zu 100% verlassen können, wenn wir sie pflegen. Das ist die innere Stimme. Ja? Sie kennen das wahrscheinlich alle. Der Chef sagt, kommen Sie zu mir, Sie machen bitte Folgendes. Alles in Ihnen schreit, das machen wir nicht, nein, das tun wir nicht. Sie sagen, ja, das mache ich. Wenn Sie jetzt dieser inneren Stimme mehr und mehr folgen, ja, dann kommen Sie dorthin, dass Sie die immer mehr zur Verfügung haben, dass Sie immer mehr sowas wie Entscheidungen im Moment treffen können. Ja. Und ich denke, dass die wahrscheinlich auch diese schnellen Synapsen dann ausschalten, weil die Schnellen haben ja wahrscheinlich etwas mehr was mit Denken zu tun und diese innere Stimme, die hat ein Stück mehr was mit dem Gefühl zu tun oder mit diesem, worauf verlasse ich mich selbst. Ne?
Genau. Ich habe die Erfahrung gemacht, auf die innere Stimme zu hören, insbesondere bei Formulierungen, wo man sich schon liest, oft einmal so drüber schwindelt. Nicht? Man schreibt einen Satz und dann denkt man, naja, es ist irgendwie so richtig konkret, so wie man es gern haben möchte, ist dieser Satz, diese Formulierung jetzt nicht, aber man lässt es einmal stehen. Nicht? Und dann ärgert dann diese innere Stimme permanent. Man sagt, eigentlich könntest du das besser machen. Nicht? Im Rahmen des Tageszeitungsgeschäftes ist es dann oft so, dass man sagt, na lassen wir es drinnen. Aber ich kenne einen Journalisten, der hat diesen jungen Jahren gepflegt, hat in Zeiten, als es noch Schreibmaschinen gab, also seine Reportagen bis zu, und wir reden von 20 Seiten Reportagen fürs Geo, dann hat er die 17 Mal abgetippt, bis eine Ruhe war im Bauch. Bis diese Bauchstimme, diese Intuition sozusagen, die kritische Stimme in ihm geschwiegen hat. Fertig. Mhm. Jetzt ist es perfekt. Boah, der ist 65 oder 63, glaube ich, ist er geworden. Also so. Ein sehr erfülltes Leben. Also. Nein, er hat dann auch gelernt, mit dem Computer zu arbeiten. Das war dann ein bisschen leichter. Aber es verführt einem natürlich auch zum Schludern. Nicht? So, wenn man vorher nicht nachdenkt und die kreativen Prozesse vorher nicht startet, dort wo sie hingehören, viele starten sie erst während der Arbeit. Nicht?
Kennt man auch. Naja, es gibt eine Erfahrung, die... Ich komme ein paar Mal wahrscheinlich jetzt noch auf die Klangwolke zurück. Bei der Klangwolke war es so, es gab den Wunsch, die zu machen. Ich habe mir gedacht, das ist alles, was ich gelernt habe, das kann ich hier einbringen und habe also mehrere Konzepte geschrieben und irgendwann hat der Herr Winkler gesagt, das gefällt mir, das machen wir jetzt. Das war 14 Monate vor der Show. Ja. Und wenn dann ein Problem aufgetaucht ist, dann habe ich gesagt, gut, das lasse ich einfach mal 2-3 Wochen unter diesem Motto, da schlafen wir mal drüber oder so irgendwas vor mich hin. Sein. Ja.
Kompostieren.
Wenn 3 Tage vor der Show ein Problem aufgetaucht ist, dann habe ich natürlich nicht sagen können, das überlege ich mir die nächsten 2-3 Wochen, sondern da braucht man dann dieses, ich sage immer dazu, dieses Creativity just in time, also da muss man diese ganze Intuition, diese ganze innere Stimme so trainiert haben, dass man sagt, okay, das ist die Entscheidung, die treffe ich jetzt und so schaut das aus. Ne. Und das ist wahrscheinlich, nachdem Sie dieser Herr beim Geo einen anderen Abgabetermin gehabt haben, ist das wahrscheinlich bei euch, ist, dass Sie um, weiß ich nicht, 17 Uhr das irgendwie ins System schicken müssen.
So ungefähr, ja. Geo hat Werte wohl auf Zeiten von bis zu 3 Monaten.
Genau.
Also da ist das natürlich anders. Ein Idealzustand.
Da muss ich natürlich irgendwann einmal die Entscheidung treffen und sagen, das ist es jetzt und jetzt schicke ich weg, weil ich kann nicht sagen, das mache ich erst morgen und ich schlafe einmal drüber.
Freilich, ja. Wie ist es denn, kannst du dich, weil du gesagt hast, da wollte ich dich auch mal fragen, Intuition lernen. Was kann man da darunter verstehen? Wie lehrst du dir selbst Intuition oder woher hast du die Intuition? Wie hast du da was gelernt?
Ich weiß nicht genau, wie es wirklich funktioniert, aber was ich zum Beispiel mache, ich stelle mich jeden Abend auf die Waage und sage vorher, was die Waage anzeigt. Jetzt weiß ich nicht, ob die Waage mir das anzeigt, was ich hier sage. Aber das... Die sprechende Waage ist das, was sie mir sagt, aber es gibt keine hörende Waage. Oder wenn sie sagen, wie spät es ist, bevor sie auf die Uhr schauen, oder wenn sie, können das probieren, wenn sie zu jemandem sagen, wie alt bist du, 34 oder sowas, ja, versuchen sie das einfach zu schätzen, oder wie viele Kinder, oder du hast Kinder, wie alt sind die, irgendwie, also sozusagen ein Gefühl zu entwickeln aufgrund dessen, was man gehört hat. Da muss man natürlich diese wesentliche Geschichte in der heutigen Zeit auch zuhören, ja, es gibt Informationen, ne? Das heißt, also, das sind alles so Geschichten, die kann man das dafür lernen. Man kriegt dann auch, es gibt ja Menschen, die können sagen, von hier bis dorthin sind es genau 4,20 Meter oder sowas, ich habe keine Ahnung. Das ist also eine Intuition, die ist nicht meine, ne? Aber es gibt Leute, die haben das, ne? Das kann man einfach trainieren.
Ja, ich kenne einen Installateur, der macht das mit Rohrleitungen. Der schätzt das quer durch den Raum auf einen Zentimeter, noch wirklich. Sensationell. Ja, es sollte nicht hier draußen ein Dialog werden, sondern wir wollen ja mit Ihnen ins Gespräch kommen über Kreativität. Wen zwickt eine Frage?
Da hinten gibt es einen Herrn.
Bitte.
Also der eine Teil ist sozusagen, wie komme ich zu Antworten? Der andere ist ja, ganz am Anfang steht die Frage. Und ja. Die Qualität der Frage entscheidet letztlich über die Qualität der Antwort.
Genau.
Wie kommt man zu einer Frage?
Auseinandersetzung mit dem Thema, einfach einmal sich einmal alle Fragen zu nehmen, die da auftauchen. Ja. Ich komme nur einmal zur Klangwolke, nicht? Wie der Auftrag da war, habe ich zuerst einmal mit der Sonja Holm geredet und wir sind einmal draufgekommen, dass es genau 2 Fragen gibt, die man sich da stellt. Ja, die erste ist die, welche Geschichte erzählt man? Und zweitens einmal, wie realisiert man das da? Ja? Ich kann natürlich auch mich hinstellen und sagen, okay, es könnte die Frage geben, es hat Leute gegeben, die haben zu mir gesagt, ich bin neugierig, wie kann man denn das noch toppen, was da war? Ja? Oder wie kann ich mehr Schiffe nehmen? Oder wie kann ich, es gibt eine Frage, sie haben ein bestimmtes Budget, das vorgegeben ist. Wie kann ich mit dem Budget auskommen? Es gibt einen Satz, den ich sehr liebe, der heißt, was ist es in sich selbst? Also sich auf die Suche zu machen, worum es eigentlich geht. Und das kann Sie dann näher zur Frage bringen. Ich finde das irrsinnig interessant, was Sie da sagen, weil das ist natürlich, die Qualität der Frage entscheidet natürlich über den Weg dann. Nicht? Weil wenn ich sage, bei der Klangwolke, wie kann ich das absolut abgefahrenste Feuerwerk machen, dann gehe ich natürlich einen völlig anderen Weg, als wenn ich sage, welche Geschichte kann man denn überhaupt heute noch erzählen. Ne? Kommt es ein bisschen einer Antwort nahe? Also was ist es in sich selbst? Das ist das, was ich versucht habe auch, ich habe 15 Jahre große Events für Unternehmen gemacht. Ja? Und wenn es dann irgendwie so eine große Unternehmensinszenierung gibt, dann heißt es, naja, der Generaldirektor soll reden, es gibt ein paar Mitarbeiter, die werden geehrt, wir wollen natürlich auch noch das Plan für nächstes Jahr vorstellen und dann wollen wir noch irgendwas noch, ja. Das heißt, dann stellt, oder es soll ja fest für die Mitarbeiter sein und gut essen soll man auch noch, ja. Dann haben Sie so ein Durcheinander, dass Sie, wenn Sie dann sagen, wie inszeniere ich das oder was lasse ich mir denn einfallen oder wie könnte denn der Abend gehen, dass Sie, wenn Sie sich die Frage stellen, was ist es in sich selbst, dass Sie dann sagen, na, was wollen Sie jetzt? Ist es ein Fest für den Generaldirektor oder ist es für die Mitarbeiter oder ist es ein Fest, das einfach nur so da ist, also ist es für Kunden oder was ist es jetzt genau? Ne? Und aufgrund dessen werden Sie dann irgendwann einmal eine Entscheidung treffen müssen und das ist dann das, wo Sie dann sagen, okay, und wenn ich jetzt weiß, es wird dieses Ereignis, dann wissen Sie auch, wie es da weitergeht und wie es da zu einer Antwort kommen.
Bitte, ja, dann Sie. Eins, zwei.
Kreativität kann man nicht verordnen oder kann man nicht anschaffen. Das Problem ist aber, was ist, wenn ich kreativ sein muss, wenn ich sozusagen bezahlt werde fürs Kreativsein. Da hat jeder seine Erfahrungen. Sie da hinten haben gesagt, ein bisschen Adrenalin schadet nicht. Das stimmt, die Erfahrung habe ich auch. Ich glaube, dass es nicht schadet, um ein bisschen einen Kick zu kriegen, den berühmten Tritt in den Hintern, damit man dann auch sich eingehender mit einem Thema oder mit einer Situation beschäftigt, um dann wirklich etwas Kreatives sozusagen zu gebären, aber ich meine, es gibt den Satz vom Watzlawick, nicht, vom richtigen Zeitpunkt. Dennoch braucht es oft diesen richtigen Zeitpunkt, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, anschaffen kann man es nicht. Wie geht man da um, wenn man kreativ sein muss, wie du, Werner, bei der Klangwolke, so der Termin kommt zu und scheiße, jetzt der Zeit vergeht und es ist immer noch nichts gescheit da.
Danke. Nein, ich glaube einmal, das eine ist einmal das, Informationen einzuholen. Das hast du selber auch gesagt, ja. Also zu schauen, wie komme ich zu so vielen Informationen wie überhaupt möglich. Und ich glaube, eine ganz wesentliche Geschichte ist immer die, nicht zu glauben, dass Kreativität was ist, was alle völlig aus den Socken haut. Also wenn du jetzt eine Idee haben musst, dann müssen nachher alle halb tot am Boden liegen, weil das so ein Wahnsinn ist, ja. Das heißt, ich gehe davon aus, jeder Mensch ist Kreativität. Jeder stellt sich eine Frage und kommt zu einer Antwort. Weil du einen Installateur gehabt hast, nicht? Wenn ein Installateur zu Ihnen kommt und die bauen das Ganze aus und der schaut sich das an und sagt 12.000 Euro und Sie werden fast ohnmächtig und dann sagt er, na gut, machen Sie mir mal einen Kaffee, ich rauche mal Zigaretten dazu und dann kommt der eine und sagt 720 Euro, dann ist das ein echt kreativer Prozess, der da läuft oder der da gelaufen ist. Ich bin ein tiefer Verfechter dessen, dass Kreativität hat nichts mit Kunst oder Künstlertum zu tun. Ja? Oder wenn ich Schwierigkeiten habe, ich sage, ich muss mein Buch produzieren, ich kriege jetzt die nächsten zwei Monate, habe ich keinen Job, ich kriege jetzt auch kein Geld, ich möchte mein Auto aus dem Leasingvertrag herauskaufen und ich gehe zu meinem Bankbeamten und sage, das Konto ist überzogen, wie machen wir das? Und er kommt dann noch, weiß ich nicht, zwei Tage mit einer Lösung, dann ist das ein kreativer Prozess. Der war übrigens völlig fertig, wie haben das gesagt dabei. Das hat überhaupt nicht geklappt. Also ich glaube wirklich, also einerseits geht es darum, der Kreativität sozusagen dieses Explosionsartige zu nehmen. Da geht es einfach um eine Antwort auf eine Frage. Das zweite ist das, dass ich glaube, dass man einfach einfordern muss, dass es Zeit braucht. Weil sonst fällt man in ein Loch und dann greift man auf was zurück, was man eh schon immer gemacht hat oder was die anderen immer gemacht haben und dann haben wir diese Wiederholungen.
Erlaubst du mir, was zu ergänzen?
Unbedingt, bitte.
Ja, danke sehr. Ich bin ja oft als Schreibknecht sozusagen mit dem Arschtritt konfrontiert, jetzt etwas Pfiffiges oder Kreatives abzuliefern. Und es gibt schon Techniken auch, wie man der Kreativität auf die Sprünge hilft. Ja. Zum Beispiel die Cluster-Methode, wo man so quasi ein Brainstorming mit sich selbst macht. Gibt es in der Literatur überall zu lesen, wie das geht. Ja. Also aus dem kann man schon auch schöpfen. Ne. Aber natürlich, Zeit ist die Ressource. Aber man kann auch die Kreativität insofern, als dass man die Konzentration fokussiert, ein bisschen zwingen. Naja, ich brauche es nicht, aber bitte. Also, mag jeder nicht. Selber, mag jeder mit seinen Hormonen machen, was er will.
Aber erlaubst du mir, wenn ich dir widerspreche?
Ja, selbstverständlich, ich bitte darum.
Ich bin ein tiefer Gegner des Brainstormings, weil ich habe schon Situationen erlebt, man setzt sich zusammen, nach 10 Minuten ist alles draußen und oft passiert es so, dass jemand wirklich vielleicht eine gute Idee hat und der andere denkt sich, der war gestern so öd zu mir, dass ich ganz einfach sage, also die Idee ist wirklich nicht gut.
Ja, aber ja? Ich habe gesagt, der Brainstorming mit mir selbst. Okay. Nicht? Also, ich meine, ich bin zwar ungut oft einmal zu mir, nicht? Aber ich weiß dann immer warum und das macht es schon leichter.
Okay. Also. Die Dame da hinten hat eine bitte. Frage.
Sie lernen in Ihrer Profession Kreativität. Meine Frage, welche Methoden setzen Sie dabei ein?
Die sogenannte Denkraummethode, die Sonja Holm und ich entwickelt haben. Das heißt, das ist einfach eine Methode, die über 9 Schritte in diesen sogenannten Denkraum führt und die ist in diesem Buch genau beschrieben, die geht von einer Geschichte aus, die, das mag jetzt auch die Frage von dem Herrn da hinten nur mal mit der richtigen Frage ein Stück hinkommen. Wir haben was entdeckt und was entwickelt, wo wir Menschen einladen, also wenn es Workshops gibt oder Zusammenkünfte, wo es um ein Thema geht, zum Beispiel um das Thema Sicherheit, eine Woche vorher die Menschen einzuladen, bringen Sie bitte ein magisches Wort zum Begriff Sicherheit mit. Also sich ein magisches Wort dafür zu überlegen, worüber man nachdenkt. Ich glaube, dass die wesentliche Geschichte, und jetzt komme ich nochmal zum Fritz auch zurück, die ist, man braucht auch Zeit, weil ich halte das Denken über Umwege für ganz, ganz wesentlich. Also ich glaube, der beste Weg von einer Frage zu einer Antwort ist der Umweg. Und das ist ja das, was auch in unserer Gesellschaft zutiefst verpönt ist. Ja. Es gibt ja, wenn jemand sagt, ich fahre von Linz nach Salzburg, und dann braucht er meistens eine Stunde, 7 Minuten. Nicht? Und wenn ein anderer sagt, ich fahre da über Braunau und dann fahre ich hinten und 7 Stunden später gehe noch 2 Kaffee trinken, dann sagt jeder, das kann nicht sein. Also das ist nicht einer aus unserer Zeit oder das ist nicht einer von uns. Nicht? Also das Denken über Umwege. Es gibt viele andere, es gibt die, was du gesagt hast, Brainstorming und Clustering und Walt Disney Methoden, die weiß nicht was alles, ja, aber ich unterrichte die Denkraummethode. Das ist die einzige, die für wirklich wunderbar halt.
Okay, bitte.
Also das Wort Fantasie ist mir auch ganz wichtig, die Fantasie, weil der Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtig als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und das ist das heute mir gern.
Das heute für einen hochinteressanten Hinweis, weil ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Fantasie und Kreativität. Nämlich Fantasie kann man haben, ohne dass sich eine Frage stellt. Es gibt einen Professor, der hat irgendeine Methode entwickelt, ein Österreicher, wie man das messen kann, wenn man sozusagen kreative Prozesse durchläuft, und das schaut dann so aus, dass er sagt, und er stellt dann die Frage, also das sitzt man dann durch, das ist völlig angeschlossen, dann stellt er die Frage, es gibt eine Pflanze, die wächst 100 Kilometer in den Weltraum, was ist da oben? Die Beantwortung dieser Frage fällt für mich unter Fantasie und nicht unter Kreativität.
Aber Fantasie ist wichtig, um Kreativität zu fördern, ja, zu fördern.
Kann total sein, natürlich. Wenn ich mir etwas ausmale, wenn ich sozusagen irgendwelche Missverständnisse unterliegen dem ja auch. Ich glaube, das ist eine der größten Kreativitätstechniken, oder ich lerne am meisten, indem ich jemanden missverstehe. Das hat auch dann viel mit Fantasie zu tun.
Okay. Bitte, Hilfe.
Mich interessiert Kreativität auch seit vielen Jahren, und ich habe die Bücher von Edward de Bono gelesen. Ich nehme an, du kennst das. das laterale Denken und das Fünf-Farben-Denken, das wende ich schon sehr oft an. Also ganz, ganz einfach. Ich meine, letzten Endes ist meistens das Bauchgefühl, das entscheidet, zuerst alles abwägen. Aber auch das Lateraldenken, also genau das Gegenteil, wollen, umgekehrt alles umdrehen, das ist auch für mich sehr oft hilfreich. Dein Buch kenne ich leider noch nicht. Wo gibt's das? Kann man das?
Es liegen draußen so kleine Kärtchen, da steht alles drauf.
Da steht alles drauf. Ja. Wunderbar, danke.
Lateral, was ist das?
Ich schaue immer wieder nach und weiß irgendjemand genau, was man unter lateralem Denken genau versteht? Das Umgekehrte zu nehmen. Ich glaube einfach, dass deswegen komme ich immer wieder auf die Neugier, dass das sozusagen die Wesen, also ich glaube nicht, dass ich Tricks mit mir anwenden muss, um auf irgendwelche Ideen zu kommen, sondern ich glaube, dass ich einfach viel wissen soll und viel fragen soll und einfach von vielen Menschen viel Geschichten hören soll, von denen ich nicht einmal ansatzweise weiß, ob ich die irgendwie verwenden kann oder nicht. Oder, ja. Aber es ist, es gibt einfach extrem viel Input. Ja. Wenn ein, weiß ich nicht, da fallen mir jetzt einige, ich habe mir zum Beispiel einen, was ich zurzeit für meine Kreativität tue, ich habe mir vor 5 Monaten einen meiner Herzenswünsche erfüllt, ich habe mir ein Jahresticket erster Klasse für die ÖBB gekauft, habe das Büro um einen Raum verkleinert, das zahlt die Hälfte davon und ich fahre also am Mittwoch wieder nach Bregenz. Das heißt, ich fahre 6 Stunden im Zug nach Bregenz, gehe 1 Stunde beim See spazieren und fahre 6 Stunden wieder zurück. Lese da drin, denke nach, schreibe, mache mir dort auch Termine aus und ich bin draufgekommen, dass das teilweise auch Bildungsreisen sind, weil plötzlich lese ich die Frankfurter Allgemeine, den Tonteil, lese die Süddeutsche Zeitung, da kriegt den International Herald Tribune, kommt dann drauf, dass zum Beispiel in einem steht drinnen, dass Herzog de Meuron, dieses wunderbare Schweizer Architektenbüro, das Nest, also dieses Olympiastadion in Peking gebaut haben, dass die in Miami ein Parkhaus gebaut haben, das so völlig anders ausschaut, dass jetzt der riesen Architekturtourismus dorthin führt. Die haben nämlich das völlig offen gebaut, schaut aus wie ein Kartenhaus, hat teilweise Stockwerke, die 7 Meter hoch sind, ist alles mit Seilen abgespannt und was. Wenn Sie bei uns einen Architekten fragen, bau mir ein Parkhaus, dann sagt er, klar, Sichtbeton, 2,20 Meter hoch, eng, überall stehen Betonteile, dass man nicht anfährt, zu wenig Licht, die meisten Morde im Tatort spielen da drin und, ja. Dann liest man sowas, dann denke ich mir, aha, ja, genau, es gibt also noch viele Dinge, die wir vor unseren Augen da haben, die noch nicht wirklich einmal angedacht sind. Ja. Das heißt, es gibt so viele interessante Geschichten, die rundherum sind, dass ich mich weniger dafür interessiere, ob ich jetzt sagen muss, wenn ich jetzt da festmache und da geht es ums Miteinander, das heißt, ich denke einmal das Gegenteil, also denke ich mal, es geht gegeneinander. Ich sage, das ist sehr übertrieben jetzt, ja. Aber... Also ich halte viel, viel mehr davon, sich Zeit zu nehmen, sich zu interessieren. Es gibt in Linz Einrichtungen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Studienbibliothek, da kann man hineingehen, da kann man sich hinsetzen, da gibt es die ganzen Zeitungen, die ich erwähnt habe, da kann man sich gratis hinsetzen, die lesen, ja, das gibt es im Wissensturm. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu informieren, nur es tun nicht viel, ne? Sie können in Wien ins Markt gehen, da gibt es einen Lesesaal, da gibt es die interessantesten Architektur, Design und Grafikbroschüren und Magazine, die alle ein Schweinegeld kosten. Das kostet nichts, dorthin zu gehen. Das Einzige, was es kostet, ist Zeit und Neugierde.
Ja, Zeit ist das neue Geld, ne? Da hinten haben wir was.
Ja, Sie haben zuerst erwähnt, dass Innovation, das Neue, meistens von den Rändern kommt. Also egal, ob es jetzt geografische oder soziale Ränder sind oder wie auch immer.
Ja.
Wie sorgt man denn dafür, dass es in die Mitte geholt wird? Dass es nicht am Rand verkümmert?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist einerseits geht es einmal darum, respektvoll miteinander umzugehen und das zweite ist, interessiert zu sein. Ja. Ich denke mal, man braucht nur hingehen und die Leute was fragen. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite, die ich zu bedenken gebe, ist das, dass sich die Mitte immer verschoben hat. Es hat vor 20 Jahren, kann ich mich erinnern, in unserem Team einen gegeben, der hat den ersten riesengroßen Apple-Computer gehabt. Der hat damals, glaube ich, 120.000 Schilling gekostet. Also unvorstellbar. Und alle Leute haben zu ihm gesagt, hey, was willst du mit dem Zeug? Und heute sind die Leute ganz oben, ganz top. Die waren früher am Rand. Die ganzen Leute, glaube ich, heute auch in dieser Finanzwirtschaft irgendwas wirklich bewegen. In welche katastrophalen Richtungen auch, die waren irgendwann einmal auch irgendwo am Rand. Das heißt, das verschiebt sich immer. Also es gilt für meine Begriffe auch, die Neugier dahin auszudehnen, dass man sagt, es könnte ja sein, dass die was wissen, was uns auch was weiterbringt. Wie machen die das? Wie geht das bei euch? Es gibt den Rudi Hörschläger, das ist eine der besten Druckgrafikanstalten in Europa, glaube ich, wo aus ganz Europa kommen da Leute. Und wenn da aus dem früheren Ostblock, wie das damals war, Drucker gekommen sind und denen ist die Farbe ausgegangen, die haben bis am Montag durchgedruckt. Die haben also das irgendwie noch irgendwie gemacht, dass die da irgendeine Farbe ausgedruckt haben. Und die Österreicher am Freitag keine Farbe mehr drin gehabt, haben gesagt, wir kommen am Montag wieder, weil du machst das Geschäft auf. Es gibt andere Herangehensweisen, andere Denkweisen und ich denke mal, dass man sich dafür interessieren sollte. Also es geht um Interesse, um Respekt, um Hingehen, um Fragen. Das hat natürlich auch viel mit Angst zu tun. Das ist viel Fremdes, was da ist. Das muss man wahrscheinlich irgendwie versuchen, mit sich selbst auszumachen, wie damit umgehen.
Gibt es nicht auch so eine Weisheit der Mitte sozusagen einer Gruppe? Ich erinnere mich da an einen Test, den man machte mit Leuten von der Straße. Man hat sich einmal gefragt, welche von diesen 100 Aktien würden Sie kaufen, welche 10? Man hat dann eine Hitparade gemacht, hat das dann tatsächlich beobachtet und ist draufgekommen, dass diese Gruppenintelligenz, sage ich jetzt einmal, besser war als die Spezialisten von den Banken.
Haben die Aktien aus der Mitte genommen? Oder
nein, die haben die Aktien genommen so mit so Bauchgefühl. Ne? Okay. Das kennen wir, das haben wir gehört vielleicht. Ne?
Und wieso hat das Mitte? Weisheit der Mitte?
Ja, weil es der Durchschnitt ist einer Gruppe. Okay. Ne? So in der Mitte. Weil es gibt ja den Begriff der Schwarmintelligenz oder der Schwarmdemenz, wie man es sehen will. Okay, gibt es noch Fragen?
Ganz hinten.
Bitte.
Gerade im Anschluss an dieses Schlagwort, die Gruppe hat immer recht. Können große Gruppen kreativ sein? Und als ergänzende Frage, können sie kreativer sein als Einzelpersonen in Summe?
Also große Gruppen können kreativ sein. Es kommt darauf an, was Sie jetzt unter einer großen Gruppe verstehen. Sind das 100 oder?
Sagen wir 100.
Das wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit dauern, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Aber so wie ich bei Workshops arbeite, versuche ich sozusagen von einer Ebene immer auf die nächste zu kommen. Das heißt, es werden Ergebnisse von Einzelnen eingeholt und mit diesen Ergebnissen wird weitergearbeitet. Es findet sich ab einer gewissen Zeit alle Ergebnisse von allen da drinnen. Und das kann man wahrscheinlich irgendwann einmal, kann man sagen, und jetzt entscheiden wir uns so, wie wir das da jetzt hätten machen können mit diesem Anfangs-Soundjoker auch. Also ich glaube, dass das schon möglich ist. Die zweite Frage war, ob die Ergebnisse besser sind als von Einzelnen, oder?
Also ob zwei mindestens doppelt so kreativ sein können wie einer oder ob sie das dann irgendwann einschleift?
Das kann ich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass bei meinen Arbeiten, zum Beispiel bei dieser Klangwolke, war es einfach so, dass es für jeden, ich sage einmal so, es gibt zwei Arten, ein Unternehmen zu führen. Das eine sagt, mein Unternehmen sind die Mitarbeiter und das andere sagt, mein Unternehmen bin ich, weil ich bin der Chef, ich sage, wie es geht. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich sage, die Mitarbeiter sind das Wertvolle, was ich habe, so arbeite ich in Gruppen, dann habe ich ganz einfach fürs Lichtdesign jemanden, dann habe ich, es ist der Rudi Mitter da, der alle grafischen Sachen macht, es ist die Silvia Kremsner da, die die PR-Artikel schreibt, das sind Dinge, da brauche ich mich nicht kümmern und ich glaube, dass sozusagen der Output aus dieser Gruppe ganz, ganz exzellent ist. Ich glaube also nicht, dass man, ich weiß nicht, wie man sie dann matchen müsste, dass man dann irgendwann einmal sagt, nehmen wir jetzt deins oder meins oder wie verbinden wir das? Also da gibt sicher auch eine Methode, das zu machen. Ne?
Ja, danke schön.
Bitte.
Ist es nicht so, dass die Fähigkeit zur Kreativität wächst mit einem gesteigerten Wahrnehmungsvermögen, das heißt mit dem Erkennen von Unterschieden? Und zur Abgrenzung von der Fantasie in diesem Sinne, für mich ist Fantasie ein Weiterspinnen eines Fadens, in dem man bekannte Gedanken einbaut und verwebt, während Kreativität eher dem Aufrichten eines Normalwechsels entspricht, wo man nach alternativen Denkstrategien und Modellen sucht.
Okay, das waren jetzt, also das mit der Fantasie, das glaube ich Ihnen, das ist einfach Ihre Definition, ja.
Unterschiede.
Hilf mir nochmal. Ich habe jetzt, können Sie mir den Anfang nochmal sagen, bitte?
Ich dachte so, dass Wahrnehmungsvermögen,
ach so,
und
ja.
Wahrnehmungsvermögen hat etwas damit zu tun, in der Umgebung, in der Realität Unterschiede zu erkennen, Differenzen zu erkennen, etwas mit Steigerung von Kreativität zu tun hat.
Ich glaube einfach, dass das ist, was Sie trainieren, nicht? Wenn Sie sich interessieren, wenn Sie sozusagen Denkinseln anlegen. Nicht? Je mehr Sie sich für andere Dinge interessieren, umso mehr schulen Sie auch Ihre Wahrnehmung. Umso mehr kriegen Sie natürlich auch mit, wo Unterschiede liegen. Nicht? Und natürlich ist es jetzt mit dem, was ich gesagt habe, mit dieser Verbindung dieser Denkinseln im Kopf, so je mehr Sie angelegt haben, umso bunter wird das Ergebnis. Nicht? Die Wahrnehmung wird ganz sicher trainiert, indem ich mich für mehr interessiere. Wenn ich mir immer nur Fernsehen anschaue, wird meine Wahrnehmung wahrscheinlich auf einen relativ genau zu bestimmenden Ausschnitt begrenzt sein. Nicht? Aber je weiter ich das lege, umso mehr schult das auch das Wahrnehmungsvermögen. Das glaube ich ganz sicher. Ja. Und bei der Fantasie muss ich sagen, ich finde eine schöne Definition, die Sie haben.
Wahrnehmung passiert über Sinne. Wie sinnlich erlebst du Kreativität? Oder kreative Prozesse?
Es gab in der Vorbereitungszeit zur Klangwolke manchmal Momente, ich weiß nicht, ob man das da sagen darf, da hätte ich mich angeschissen vor Angst, ja. Und ich glaube, dass das sehr sinnliche Momente sind. Es gibt natürlich extrem, extrem überströmende Glücksmomente, wenn man irgendwelche Lösungen hat. Ne? Ich denke mal, wir sind, weiß ich nicht, wir haben Stunden und Nächte verbracht unten im Donauraum, um drauf zu kommen, wie funktioniert das, wie schaut so ein Raum aus, wie wirkt der in der Nacht, ja, was passiert da, ja. Welche Geräusche gibt es? Nicht? Was kann man dort inszenieren, indem man zum Beispiel gar nichts macht und die Leute glauben, das Auto, das da drüber fährt? Ja? Das sind alles lauter sinnliche Eindrücke, die man hat. Nicht? Also ich glaube, dass das ein hochsinnlicher Prozess ist.
Mhm. Bitte.
Also einen kleinen Input noch, weil ich glaube, ich meine, Zeit und Fantasie ist absolut notwendig und wichtig. Aber um eine Eigenschaft kommt man nicht herum. Meine Triebfeder, das ist Offenheit. Also offen zu sein für Einflüsse von außen, die Antennen ausgestreckt zu halten, sozusagen das in die eigenen kreativen Akte sozusagen hineinzubauen. Wenn man das nicht hat, glaube ich, dann ist Kreativität zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um kreativ zu sein, um kreativ zu bleiben. Die Offenheit und das so ein Gespanntsein, was von außen auf mich eindringt und zubekommt.
Kannst also, du dir vorstellen, dass Offenheit und Neugierde was Ähnliches
ist? Ja, Offenheit hat stark mit Neugierde natürlich zu tun. Das ist,
ja,
bleibt ganz mein recht, ganzes Leben lang neugierig, ja. Und kann sich nicht stillen. Wahrscheinlich lebe ich es kurz, um sich neugierig zu.
Ja. Bitte, Moment. Da haben wir jemanden in der ersten Reihe.
Welche Bedeutung hat für Sie Spontanität oder für die Kreativität?
Ich glaube, dass es deswegen eine sehr große Bedeutung hat, weil es weil es viele Entscheidungen gibt, die man im Jetzt dann trifft, wo man sagt, jetzt gehe ich noch schnell in die Studienbibliothek und lese mal eine Zeitung. Oder jetzt sehe ich jemanden da drüben, dem wollte ich jetzt gerade eine Frage stellen oder immer schon eine Frage stellen, jetzt gehe ich da hin und frage ihn das. Oder ich rufe jemanden an, ja, aus einer Situation heraus, wo man das Gefühl hat, das kommt gerade, ja, das fällt mir jetzt gerade ein, jetzt mache ich das gleich, ne? Bevor ich sozusagen mir überlege, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, oder ob das jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Ich glaube, das ist schon sehr wesentlich, ist in diesen Belangen auch spontan zu sein. Ne? Ein Stück abwägen muss man das deshalb, weil bei Kreativität geht es ja darum, Ideen zu entwickeln, und eine gute Idee ist ja nur eine, die funktioniert. Also manchmal muss man ein bisschen natürlich auch Spontanität ein Stück abwägen, ob das jetzt sozusagen ein lustiger Gedanke ist, der nach, weiß ich nicht, 2 Stunden möglicherweise seine Lustigkeit verliert und dann sagt man, naja, so gut ist er ja doch nicht. Also ein bisschen, manchmal muss man, glaube ich, auf die Waagschale legen und schauen, wo das ausschlägt hin.
Ich habe versucht, jetzt aus Ihrem Vortrag das zu definieren, was Kreativität ist das nicht letztendlich nur Problemlösungskompetenz?
Das ist zum Beispiel ein schönes Wort dafür, ja.
Ja. Ja, für mich war das bisher was anderes, ja.
Nämlich was?
Na, mit Kreativität verbindet man ja unmittelbar immer wieder Kunst und solche Sachen. Und Sie haben das eigentlich auf einen ganz anderen Nenner gebracht. Das ist neu für mich.
Okay.
Sag Werner, gleich Kreativität, du hast mir gesagt, aussortieren von Sackgassen, aber hat es nicht auch einmal Zeiten gegeben oder Punkte gegeben in deinem Leben, wo du dich verrannt hast, mit Hilfe deiner Kreativität mal angestanden bist? Wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Ich bin noch nie gescheitert. Es haben bis jetzt alle Ideen funktioniert.
Aber hast du mal so rein eine Sackgasse vielleicht reversiert und die nächste genommen?
Naja, das ist jetzt zum Beispiel mit diesem Brucknerfest-Projekt, nicht, wo ich irgendwann einmal dorthin gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, also das funktioniert nicht. Da muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, das ist nicht von mir, oder da komme ich überhaupt nicht weiter, oder ich weiß nicht, wie das geht, oder wie man das jetzt umsetzen kann, und dann einfach zurückzugehen. Ne? Oder ein anderes Beispiel bei der Die Grundidee der Klangwolke war, ein 30 Meter Durchmesser großes Rad auf ein Schiff zu geben. Das liegt zuerst in der Kindheit, dann stellt es sich auf in der Jugend, in der Erwachsenenzeit wird drauf projiziert und im Alter legt es sich wieder nieder und dann stirbt er. Sozusagen ganz grob die Geschichte erzählt. Ne? Das erste Angebot, das ich gekriegt habe, war, glaube ich, um 20% über dem Gesamtbudget, das ich überhaupt zur Verfügung gehabt habe. Also mit Schiffen, Komposition, Feuerwerk, mein Honorar, die Sänger, das Honorar von allen, ja. Und dann sind wir im Laufe der 8 Monate hat dann der Herr Eckmeier von den Linzer Messen das irgendwie dorthin gebracht, dass es knapp nicht eingegangen ist. Also 4 Monate vor der Show war es klar, das funktioniert nicht. Also gibt es dann den Moment, wo ich dann sagen muss, aus Erfahrung auch, dann schmeißt man das weg. Und dann ist man aber in diesen Prozessen so drinnen, dass es möglich ist, innerhalb einer kurzen Zeit ein neues Symbol dafür zu entwickeln. Und da ist dann dieses Lichtschiff daraus gekommen, das so sensationell war. Nicht? Aber es war natürlich eine harte Geburt zu sagen, das funktioniert nicht, jetzt schmeißen wir das weg, jetzt machen wir das irgendwie anders. Nicht?
Also auch diesen Mut muss man aufbringen.
Ich glaube, dass das in allen Lebenslagen ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man dorthin kommt, dass man sagt, ich komme da nicht weiter, das funktioniert nicht, dass man sagt, ich schmeiß weg. Damit ist aber nicht das gesamte Projekt gestorben, weil es ja so viel Arbeit rundherum gibt, so viel Wissen, so viel Gefühle, die man entwickelt hat, Positionen dazu, so viel nachgeschaut und gefragt und sowas hat. Ne? Das ist ein Fundament, von dem aus man gehen kann und sagen kann, okay, schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ne?
Mhm. Schauen wir was.
Bitte, ja. Gerade Ihre jetzigen Worte lassen anklingen, dass zu einer guten Lösungskompetenz auch der Zweifel seinen Platz haben sollte neben der Neugier und Kreativität. Ist das eine berechtigte
ja, total.
Einstellung?
Natürlich. Also es gibt immer, es gibt genug Momente, wo ich sage, das funktioniert nicht oder das bringe ich nicht zusammen oder sollte ich nicht vielleicht anrufen und das zurückgeben und wie geht das hin? Ne? Aber ich glaube, dass die Erfahrung, die ich dann mache, ist das, man verzweifelt sehr oft, wenn man das Ganze ansieht. Und es ist dann hilfreich, ins Detail zu gehen und zu sagen, aha, wie könnte denn der Teil davon funktionieren? Weil wenn ich sage, die ganze Klangwolke, das erhebst nie, wenn du sagst, wie funktioniert das Ding. Ne? Da muss man dann immer in die ganzen einzelnen Teile hineingehen und dann gibt es dort immer und mehr Lösungen, auf die man kriegt. Ne? Aber es gibt immer wieder die Momente, wo man sagt,
eine ergänzende Frage zur letzten Klangwolke. Da war ja ziemlich viel Artistik dabei. War in diesen Künsten, die, glaube ich, sogar vorwiegend von Frauen ausgeführt worden sind, viel Risiko auch inbegriffen?
Ich hab keine Ahnung. Also, Sie erlauben mir zu behaupten, dass die beste Klangwolke, die es jemals gegeben hat, die 2008, da war der Herzfluss von mir. Das darf man schon sagen, oder?
Selbstverständlich.
Also, ich liebe sie heute noch.
95.000 Besucherinnen.
Ne? Das war die fünfte erfolgreichste in 30 Jahren, bitte.
Naja, da kann man nicht meckern. Ne? Was ich noch gerne wissen wollte von dir ist, du hast gesagt, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, dass die Fragen kommen, dass die Lösungen, dass die kreativen Prozesse mehr anspringen. Mhm. Gibt es so etwas wie eine kritische Masse der Beschäftigung, der Recherche, wie es bei dir das zündet? Kannst du das in Zeit ausdrücken? Oder?
Ich glaube, dass die... Weiß ich nicht. Ich denke mal, der Prozess läuft so. Ja, jetzt komme ich nur mal zu Mut und Zeit. Das Wesentliche ist das, man füttert das Projekt, man denkt nach, dann legt man es beiseite. Dann geht man ins Kino, man unterhält sich über andere Dinge, man arbeitet vielleicht an einem anderen Projekt. Dann nimmt man es wieder heraus, dann beschäftigt man sich wieder.
Wenn man den Teig ein bisschen gehen lassen muss, ne?
So was, genau. Ja. Also immer dieses Füttern und wieder weglegen, jetzt nicht filtern, sondern füttern, ja. Also recherchieren, nachdenken, Informationen holen und dann aber wieder weglegen und wieder lassen. Ne? Mhm. Also so eine kritische Masse. Ich glaube, dass man das Erstaunliche für mich ist das, dass ich es jetzt geschafft habe, wenn ich genug Zeit habe, das so zu timen, dass ich ein, zwei Tage vorher. Also heute war es so, dass ich um 16 Uhr genau gewusst habe, wie jetzt diese Geschichte geht, die ich mir vorgenommen habe zu erzählen. Das war mir nicht, das wächst sich so dahin. Ne?
Mhm. Okay, gibt es noch Fragen Ihrerseits, Anregungen, Beschwerden? Ah ja, bitte.
Ich finde das eine interessante Fragestellung, also wie viel braucht man jetzt oder was ist die kritische Masse? Es gibt jetzt wahrscheinlich keine klare Antwort, aber woran erkennt man sich selbst, dass es zu viel wird und woran erkennt man, dass es für ein Team zu viel wird oder dass das zu dünn ist?
Also ich glaube für sich, dass man keine Verbissenheit oder sowas haben sollte. Also dass die Anhäufung sozusagen das Problem löst. Ich glaube, dass man das irgendwie sehr im Auge haben sollte. Und ich denke mal, wenn man eine feine Beziehung oder ein feines Verhältnis zum Team hat, ja, dann kann man davon ausgehen, dass die Leute im Team sagen, hey, das geht aber jetzt nicht. Oder, also ich denke mal, dazu kommuniziert man ja.
Also ich bin natürlich auch ein Anhänger sagen wir, der Adrenalintheorie, der milden Adrenalintheorie. Es gibt ja dieses... Das Thema sozusagen, man muss ein Stück die Komfortlage verlassen, um überhaupt irgendeine Veränderung zu wollen. Das heißt, wenn jetzt das Team fragt, geht es euch gut? Und die sagen, ja, geht uns gut. Dann ist die Gefahr groß, dass nichts passiert.
Sie müssen ein interessantes Team haben.
Das ist jetzt rein hypothetisch. Aber.
Also ich habe meine Leute jeden Tag gefragt, ob es ihnen gut geht. Und es hat ein paar gegeben, die haben gesagt, da haben wir ein Problem, weiß ich nicht, mit dem Licht hat es ziemliche Wickel und Brösel gegeben. Das war, um noch einmal zu dem zu kommen, da waren also mehr als Zweifel da. Da sind wir, glaube ich, in der letzten Nacht senkrecht im Bett gestanden. Es hat dann wunderbar funktioniert. Also ich denke mal, das ist der Respekt, die Neugier, das ist auf den anderen zugehen, das, was der Herr da hinten auch gemeint hat mit dem Rand, ja, also. Also an die Adrenalintheorie glaube ich ganz einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man einen Rotwein braucht oder dass man eingeraucht sein muss oder dass man nicht schlafen darf, um kreativ sein zu können. Man darf nicht zum Psychotherapeuten gehen, weil sonst verliert man die Kreativität. Das glaube ich alles nicht. Ja? Ich glaube, dass Kreativität was ganz was Normales ist. Ja? Man muss sie pflegen.
Ich glaube, es geht bei diesen Wortmeldungen so ein bisschen, dass man ein Team, damit kreative Leistungen entstehen, so ein bisschen
unter Druck setzen muss. Das glaube ich nicht. Ich meine, entweder ich habe ein Team, die gerne dabei sind und die das gerne machen, oder ich habe ein Team, das ich immer antreiben muss. Dann ist das aber kein Team, sondern dann ist das irgendwie was anderes. Ja?
Ja, wir versuchen... Und,
ja?
Bitte. Also vielleicht es geht vielleicht nicht um Druck, sondern um Zug, um sozusagen um den Zug der richtigen Frage oder des Interesses.
Zug ist wunderbar. Natürlich muss einen Vorhang geben, der sagt, hey, das ist super und das wird ein Wahnsinn und das wird, damit reißt man die Welt nieder und natürlich. Und alle werden sagen, ja, dem folgen wir. Ne? Nur es gibt.
Er kriegt ja meistens auch Geld dafür, der das macht, ne?
Der Zieher.
Ja, ja.
Ja, und das Team hoffe ich auch, ne?
Ja, ja. Und der kriegt ein bisschen mehr, ne?
Ich glaube nur, dass mit dem Adrenalin Wir haben in den Workshops immer eine, es gibt auch sogenannte nomadische Fragen, ja, und eine nomadische Frage ist, wir diskutieren das immer 5 Minuten, was ist dein Ergebnis? Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Adrenalin herkomme und sage, ich gebe also denen genug Adrenalin und sage, das brauche ich jetzt um 16 Uhr, dann habe ich um 16 Uhr das, was abgegeben wird, natürlich ein Ergebnis, ja. Aber ob das ein gutes Ergebnis ist oder nicht, das steht natürlich dann wieder auf einem anderen Blatt, ne? Mhm. Aber also ein Ergebnis habe ich.
Deine Erfahrung ist, Druck funktioniert nicht. Oder nur bis zu einem gewissen Punkt?
Ich arbeite nicht mit Druck.
Okay. Ja, aber du wirst ja Feedback kriegen von Gruppen, die du vielleicht für Firmen machst,
Kreativgruppen,
Innovationsgruppen.
Es gibt eine Firma in Wien, da ging es um Sicherheit und da war ein, und das sind immer quer durch, die in diesem Workshop sitzen. Und es gibt dann immer den Moment, wo eine Geschichte geschrieben werden muss. Und da saß so halb links von mir ein Mann im Blaumann. Da hat man gemerkt, der kommt also wirklich aus der Werkstatt. Der hat sich jetzt hingesetzt und hat sich die 4 Stunden Zeit genommen. Und ich habe dann gesagt, so, und jetzt schreiben Sie aus dem und dem eine Geschichte. Und dann schaut mir der so an und sagt, wie lang soll denn die Geschichte sein? Sag ich, naja, halbe Seiten. Worauf der sagt, wir sind ja keine Schriftsteller. Worauf ich zu ihm sage, ja, wie lange wollen Sie es denn schreiben? Dann sagt er, nur einen Satz. Dann haben wir 1/4 Stunde über den einen Satz diskutiert. Also, soll ich zu dem sagen, nein, das geht jetzt nicht, weil der Workshop sagt, und ich sage jetzt, weil das ist das Konzept und Sie müssen jetzt auch 1/2 Seiten schreiben und dann ist der Workshop völlig daneben oder so. Das war wunderbar. Also, ich glaube, ich behaupte es jetzt einfach, ich hoffe, ich kriege dann nicht, dass irgendwer... Gut, ich arbeite ohne Druck eigentlich, oder? Was Leute betrifft.
Die Antwort war, es geht schon. Okay, gut. Dann haben wir das festgehalten haben auf Band. Es geht schon. Elfi, bitte.
Ich hätte noch eine Frage. Also wenn jetzt eine Gruppe existiert und die ist irgendwie hierarchisch... Da gibt es einen Boss und der entscheidet dann letzten Endes. Ist das nicht für die Kreativität sehr hinderlich?
Es kommt darauf an, wie es organisiert ist. Ne? Wenn das so, wie ich am Anfang gesagt habe, nicht? Wenn ich glaube, dass die Aufgabe eines Chefs oder eines Abteilungsleiters darin liegen müsste, einerseits die Menschen zum Glänzen zu bringen und andererseits drauf zu kommen, zu wem er gehen muss, wenn er was fragen muss. Weil er die Antwort braucht, ja. Das funktioniert ja nur nicht, ne? Die meisten Chefs sagen, ich brauche um 16 Uhr ein Ergebnis.
Ja, ich meine jetzt, der Chef der kreativen Gruppe, jetzt ja? Nicht der Firmenchef, ah, nicht, sondern okay. Das meine ich. Also,
der Zirker.
Dann traut sich der vielleicht eine ganz eine simple Idee hat, die aber wirklich toll ist, traut sich der gar nicht sagen, weil...
Nein, die Erfahrung habe ich nicht. In diesen ganzen Workshops...
Die Erfahrung gibt es nicht.
Nein, gibt es überhaupt nicht. Da ist so eine respektvolle Umgebung, dass erstens einmal wird am Anfang auch gesagt, man kann nichts richtig machen, man kann nichts falsch machen, man kann sich nicht blamieren. Und die Erfahrung, die ich auch habe, ist das, dass manchmal irgendjemand was sagt, wo sie wirklich, glaube ich, manche denken, das ist ein ziemlicher Blödsinn. das sagt nur keiner, weil erstens einmal ein bisschen, und irgendein anderer reagiert und sagt, na, das glaube ich aber nicht, aber das bringt mir auf eine andere Idee. Also es geht darum, auch eine Atmosphäre zu schaffen, in der sozusagen
Vertrauen da ist.
Vertrauen da ist und alles gesagt werden kann, weil man weiß ja nicht, was das bei jemandem anderen auslöst. Wenn du jetzt zu mir irgendwas sagst und ich verstehe das miss und denke mir, das ist ein Wahnsinn, das ist so eine affengeile Idee, das müssen wir unbedingt machen. Und du sagst dann zwei Tage später, du hast mich völlig missverstanden, das habe ich so gar nicht gemeint, ne?
Aber es bringt weiter nicht.
Natürlich bringt es was. Okay. Wir lernen über Missverständnisse. Ja? Also, und ich glaube auch, dass die Qualität der einzelnen Person auch darin liegt, dass man diese Missverständnisse ehren soll oder denen auch respektvoll gegenüberstehen soll. Weil ja dann die Additionen nur dazukommen, durch die wir uns unterscheiden. Ja,
ja, und durch gravierende Fehler passiert dann, kommt man dann auf die Lösung auch oft. Nicht? Also
kommt dann darauf an, was man als Fehler bezeichnet. Ne?
Das ist dann die Diskussion über die Fehlerkultur. Ne? Dürfen wir, ist es in unserer Gesellschaft erlaubt, Fehler zu machen? Sind wir fehlerfreundlich oder fehlerintolerant? Ne?
Also wenn wir mit der Klangwolken eingefahren waren und es hätte jemand gesagt, damit bist du aber super gescheitert, dann hätte ich gesagt, aber bitte mit was für einem Stil? Ich meine, in welcher Größe? Ja. Natürlich hätte ich mich zutiefst geniert und war, glaube ich, aus Linz ausgewandert. Und
ja, du hast ja vorhin gesagt, so mit der Brust und Überzeugung, ich bin noch nie gescheitert. Ne?
Nein, ich
also, es hat jetzt vor zwei Jahren so eine Phase gegeben, da haben alle Leute geschrieben, Bücher über, wie super Scheitern nicht ist. Ne?
Ich meine, eins muss ich schon zugeben, es hat, glaube ich, eineinhalb Workshops gegeben, die sind sowas von in die Hose gegangen, aber das war nicht nur meine Schuld. Ja.
Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, gibt es noch Fragen? It's your party. Wenn nicht, dann
gehen wir was trinken.
Gehen wir was trinken. Die Bar ist noch offen bis 22 Uhr. Erlauben Sie mir, wie in der Kirche, noch die Verlautbarungen vorzutragen. Montag, 28. Februar, Kepler Salon, die Freimaurer, so geheimnisvoll wie Ihr Ruf. Vortragender wird sein Michael Krause, er ist Wirtschaftswissenschaftler, Treuhänder, ein Mann des Geldes, aber auch Gesellschafter und Geschäftsführer für diverse Unternehmen, sowie der Großkämmerer oder Großmeister, heißt das, der österreichischen Logen. Gastgeber wird sein unser Elfi Schulz, also Montag, 28. Februar. Donnerstag, 3. März gibt es zum Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, heißt die Reihe. Gefragt wird der Herr Winter Ebner, ein Volkswirt von der Johannes Kepler Universität. Es geht dabei um die Frage, wie sich denn das Älterwerden auf unsere Arbeitswelt durchschlägt. Es wird geben Suppe und Brot. Donnerstag, 3. März, 12:30 zu Mittag. Ich darf noch verweisen auf den Freundeskreis des Kepler Salons. Hinten rechts am Tisch gibt es Informationen und Möglichkeiten, hier beizutreten. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich beim Werner Pfeffer für seine heutigen Ausführungen und für seinen Vortrag und seine Ideen. Du bist noch da ein wenig. Mhm. Der Kepler-Salon hat noch bis 22 Uhr offen. Sie können sich euch den Referenten kurz für eine Frage noch krallen beim Biere. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke fürs Mitmachen.
Dankeschön.
Schönen Abend noch.